SWR 2 Forum. Und da geht es heute um die CDU vor dem Machtwechsel. Am Mikrofon begrüßt sie Michael Riese. In einer Stunde geht er los, dieser Parteitag der CDU, von dem wir jetzt schon sagen können, dass er historisch einzigartig werden wird, weil er nicht wie sonst in einer riesigen Messehalle stattfindet, sondern ganz und gar virtuell. Die Parteispitze in Berlin, die 1001 Delegierten zu Hause vor ihren Bildschirmen, verbunden über das Internet, so sieht sie aus, Demokratie in Zeiten von Corona. Auf ihrem Parteitag stellen die Christdemokraten aber auch die Weichen für die Nach-Merkel-Ära. Die glücklose Annegret Kramp-Karrenbauer tritt als Parteichefin endgültig ab und ihr Nachfolger wird der neue, starke Mann und vielleicht sogar der nächste Bundeskanzler. So ganz klar ist das noch nicht. Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Armin Laschet, das sind die Kandidaten. Welche Aussichten sie haben, vor welchen Herausforderungen sie stehen, darüber wollen wir sprechen in diesem SWR2-Forum. Mit dabei sind Professor Dr. Andreas Röder, CDU-Mitglied und Historiker an der Universität Mainz, die Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing, Professorin Dr. Ursula Münch und Bettina Gauss, politische Korrespondentin der Tageszeitung Taz in Berlin. Frau Gauss, Laschet, Röttgen, Merz, ein echter Favorit, ein Frontrunner, hat sich in diesem Dreikampf bisher noch nicht herauskristallisiert. Viele Beobachter tun sich schwer mit Vorhersagen. Wagen Sie eine Prognose?
Oh, den Teufel werde ich tun. Nein, ich tue mich auch schwer mit einer Prognose. Ich glaube, man kann fast sicher davon ausgehen, dass am Ende Friedrich Merz und Armin Laschet die beiden sind, die ins Stechen gehen, weil wahrscheinlich keiner der Kandidaten über 50% bekommt. Und Norbert Röttgen, der ja eigentlich ziemlich stark aufgeholt hatte in den letzten Wochen und Monaten, hat ja nun mit seinem FDP-Bashing, mit seiner wirklich erstaunlich scharfen Kritik an der FDP, glaube ich, viele Leute vergrätzt. Und ich glaube, der hat bestenfalls noch Außenseiterchancen.
Frau Münch, ich probiere es auch mal bei Ihnen. Wenn es zu der wahrscheinlichen Stichwahl zwischen Merz und Laschet als wahrscheinlichem Szenario kommt, wer macht das Rennen?
Ehrlich gesagt, ich teile die Annahme nicht. Ich gehe davon aus, dass es sehr knapp sein wird, ja, aber dass unter Umständen in den zweiten Wahlgang Herr Laschet und Herr Röttgen kommen. Also insofern teile ich die Annahme von Frau spannend. Gauss nicht. Ich sehe Röttgen durchaus mehr Chancen und ich glaube nicht, dass eine kritische Auseinandersetzung, ich würde es nicht als Bashing bezeichnen, mit der FDP, dass das jetzt allzu viele Leute in der CDU wirklich schreckt. Und ich glaube, dass die Delegierten stärker an die Bundestagswahl denken und vielleicht zu der Einschätzung kommen, dass Friedrich Merz da unter Umständen Schwierigkeiten haben könnte.
Mhm. Herr Röder, Sie sind CDU-Mitglied und einer derjenigen, die gerne Friedrich Merz als Parteichef sehen würden. Merz hat sich ja schon mal um dieses Amt beworben vor 2 Jahren. Da hat er dann in der Stichwahl gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren. Warum sollte es dieses Mal besser für ihn laufen?
Er müsste es natürlich besser machen als vor 2 Jahren. Erstaunlicherweise war es ja da so, dass der als gute Redner bekannte Friedrich Merz in der entscheidenden Rede seine Chancen verspielt hat. Er hätte so gesehen die Chance, es diesmal besser zu machen, ohne dass irgendjemand von uns allerdings weiß, nach welchen Mechanismen ein solcher digitaler Parteitag stattfindet. Ich persönlich habe mich in der Tat für Friedrich Merz ausgesprochen, weil ich glaube, dass er der inhaltlich, programmatisch profilierteste Politiker ist, der CDU Profil zurückgeben könnte. Und das finde ich wichtig vor allen Dingen für die Demokratie, denn die lebt vom Wettbewerb der Ideen und der lebt von unterscheidbaren Parteien.
Treten wir noch mal ein Stück weit von unseren eigenen politischen Analysen zurück. Frau Gauss, über den künftigen Parteivorsitzenden entscheiden keine CDU-Wähler, auch keine einfachen Parteimitglieder, sondern Delegierte. Das heißt, Frau Münch hat es schon erwähnt, Funktionäre mit Ämtern, Berufspolitiker aus den Landesverbänden. Was geht im Kopf so eines Delegierten vor? Worauf kommt es für den an?
Also für ganz viele kommt es sicherlich darauf an, wie die nächsten Bundestagswahlen verlaufen und welche Aussichten für sie jeweils persönlich bestehen. Und je nachdem, wer eben dann gewinnt und wer auch am Ende Kanzlerkandidat der Union werden wird. Also ich denke, so wie die Sache läuft, wenn es jetzt nicht zu riesigen Verwerfungen kommt, dann wird jemand von der Union der nächste Kanzler, der Nachfolger von Merkel werden. Ich sehe nicht, also ich halte das alles für spielerisch, wenn da gesagt wird, na ja, aber man weiß doch nicht und die Grünen und Grün, Rot, Rot. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, der nächste Kanzler wird von der Union gestellt. Natürlich überlegen sich die Delegierten, anders als die einfachen CDU-Mitglieder, was das für ihre persönliche Karriereplanung bedeutet.
6 Landtage im September, dann der Bundestag. Herr Röder, 2021 wird ein super Wahljahr und noch dazu ein unberechenbares. Stichwort Corona. In Thüringen wurde die für April geplante Wahl wegen der hohen Infektionszahlen bereits verschoben. Solche Turbulenzen, heißt das dann für den neuen CDU-Chef, Welpenschutz, den gibt es nicht. Er muss sofort funktionieren.
Ja, Welpenschutz wird es nicht geben. Wir sind sehr spät in der ganzen Kampagne. Ich habe immer vor Augen, wie sehr Martin Schulz 2017 beklagt hat, dass er, der im Januar designiert wurde als Kanzlerkandidat, eigentlich viel zu spät dran war, um eine wirklich professionelle Kampagne aufzusetzen. Das sind noch 8 Monate bis zur Bundestagswahl. Das ist wahnsinnig wenig. Und das unter diesen Sonderbedingungen der Landtagswahl, die voraufgehen und dieser vollkommen unkalkulierbaren Sonderbedingungen der Pandemie. Ja, also das ist alles andere als ein geruhsamer Beginn, um dann mal zu gucken, wie man Bundestagswahlkampf macht. Da geht's für egal wen gleich voll los.
Frau Münch, kommt die Entscheidung zu spät?
Meines Erachtens nicht. Also ich meine, es ist nun mal Corona-Jahr. Klar hätte man sich das von Seiten der Parteien wahrscheinlich anders gewünscht. Da ist schon noch Zeit. Das gab es auch schon früher gelegentlich mal. Und eins darf man ja nicht vergessen, Herr Rütter hat natürlich völlig recht. Also diese Organisation eines Wahlkampfes unter Corona-Bedingungen macht mehr Mühe, aber einiges an Vorarbeiten, unabhängig von der Person, klar, die Kampagne muss man auf die Person zuschneiden, findet sicherlich ja schon im Konrad-Adenauer-Haus genauso wie in allen anderen Parteien zentralen Stadt. Aber ein Vorteil dieser doch jetzt kürzeren Zeit bis zur Bundestagswahl, der kürzeren Zeit zwischen Benennung des Kanzlerkandidaten und der Bundestagswahl, ist dann tatsächlich diese Überschneidung zwischen der Kanzlerin Merkel und dem neuen Kandidaten. Also wir erinnern uns doch alle daran, dass wir festgestellt haben, dass vor allem Frau Kramp-Karrenbauer festgestellt hat, dass das eine ausgesprochen ungute Situation ist, wenn man, die eine ist die Parteivorsitzende, die andere ist die insgesamt durchaus anerkannte Bundeskanzlerin. Und jetzt haben wir womöglich eine Konstellation neuer Parteivorsitzender. Da wird drüber diskutiert werden, ist er tatsächlich der richtige Kanzlerkandidat? Und dann haben wir immer noch eine ausgesprochen, und je schneller die Wahlperiode zu Ende geht, desto größer wird das Anerkennen und die Bewunderung für Angela Merkel sein. Also darum ist niemand zu beneiden. Deshalb lieber das kurz und dann aber ein knackigen Wahlkampf.
Frau Gost. Und eigentlich wäre es ja noch kürzer gewesen. Also ich meine, es ist ja bekannt, dass Armin Laschet am liebsten diesen Wahlparteitag erst im April abgehalten hätte und Friedrich Merz eben sehr deutlich gemacht hat mit einem ungewöhnlich scharfen Ton, dass er sagt, das Establishment, Codesprech für Angela Merkel und die Anhänger, versucht mich auszubremsen und auszutricksen, damit dass ein Wahlparteitag so spät wie möglich legen, das geht nicht. Das heißt, er hat eigentlich durchgesetzt, dass er wenigstens jetzt im Januar stattfindet und nicht erst im April.
Frau Gauss, dieser Parteitag ist ja ein Experiment und vieles, was so eine Veranstaltung sonst ausmacht, Sie als Beobachterin werden das am schmerzlichsten erfahren, der Smalltalk im Foyer, der Blick in die Gesichter, das Erspüren der Stimmung im Saal, das fällt ja alles weg. Die Kandidaten, die halten ihre Reden in die Kamera und digitaler Applaus, der lässt sich schlecht messen. Dieses Setting, welchem Kandidaten kommt das am ehesten entgegen?
Das fällt mir sehr schwer, das einzuschätzen. Da traue ich mir kein Urteil zu. Ich glaube, dass es für alle wirklich schwierig ist, weil man spricht ja so in einen toten Raum und gerade Politiker sind ja dran gewöhnt, eine Resonanz seitens ihres Publikums zu bekommen. Also ich merke das ja selber schon. Ich finde Zoom-Konferenzen absolut steril und grauenvoll und wir alle machen die ja im Moment. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Wahlverhalten der Delegierten ein anderes ist. Die sitzen eben nicht nur mit anderen Delegierten zusammen und innerhalb bestimmter Interessengruppen und Landesverbände, sondern die sitzen im Familienkreis. Und da wird dann anders, glaube ich, diskutiert und geredet. Also ich kann aber gar nicht abschätzen, wie sich das auswirkt. Das wissen wir, glaube ich, erst hinterher.
Es sind ja anscheinend, wenn es stimmt, die Einschätzung, die man so hört, es sind ja anscheinend auch noch relativ viel Delegierte unentschieden. Also das spielt dann natürlich eine Rolle. Frau Gauss hat völlig recht, da spielt das Umfeld. Womöglich sind mehr Delegierte auch unter dem Einfluss von Frauen. Nur ein Drittel der Delegierten sind ja tatsächlich weiblich. Aber womöglich sitzen da auf einmal auch viele Frauen mit zu Hause, beeinflussen womöglich männliche Delegierte. Das würde Herrn Merz nicht zum Vorteil gereichen.
Also gilt auf diesem Parteitag die Devise, Herr Rodder, nichts ist sicher?
Ja. Das ist definitiv der Fall. Wir haben ja schon in Hamburg gesehen, dass nichts sicher war. Und das gilt jetzt mit diesem Experiment eines digitalen Parteitags erst recht.
Zu den Besonderheiten des Parteitags gehört ja auch, dass in zwei Schritten gewählt wird. Zuerst digital, da wird es dann einen Sieger geben. Der muss dann aber noch analog per Briefwahl bestätigt werden, damit das rechtlich wasserdicht ist. Das offizielle Ergebnis gibt es dann erst in einer Woche, wenn die Briefwahlstimmen auch wirklich ausgezählt sind. Es wird spekuliert, dass zwischen digitaler und analoger Wahl ein neuer Kandidat potenziell ins Rennen einsteigen könnte. Frau Gauss, müssen wir uns da auf Überraschungen gefasst machen?
Nichts Gewisses weiß man nicht, aber ich glaube es nicht. Also, wir reden ja über Jens Spahn. Der hat wirklich für mich glaubhaft deutlich gemacht, dass er im Moment keine Kanzlerkandidatur anstrebt. Und warum sollte er dann jetzt ins Rennen einsteigen, zumal er ja nach wie vor, theoretisch zumindest, im Tandem mit Herrn Laschet auftritt und außerdem auch im Augenblick keine wirklich gute Presse hat.
Meinen Sie tatsächlich, dass er nicht Kanzlerkandidatur anstrebt? Oder meinten Sie, dass er jetzt nicht noch über die Seite hinweg noch Parteivorsitzender werden will? Sie sagten jetzt Kanzlerkandidat.
Ich meine beides. Also ich glaube, er wird nicht über die Seite hinweg sich als Parteivorsitzender bewerben. Ich glaube auch nicht, dass er die Kanzlerkandidatur anstrebt. Aber ich bin da also ganz, ganz vorsichtig. Ich weiß, dass ich da auf dünnem Eis laufe. Ich denke nur, die Nachrichtenlage ist so dynamisch im Augenblick. Also wir haben das alle vorhin gehört, Pfizer kann jetzt nicht mal die Impfdosen liefern, die zugesagt gewesen sind, weil sie die Produktionskapazitäten erhöhen. Sowas hat Einfluss, sowas verärgert Leute. Unabhängig davon, ob in diesem konkreten Fall Jens Spahn einen Vorwurf zu machen ist oder nicht, die Debatte will ich gar nicht eröffnen im Augenblick. Nur ich glaube, dass da so viel, wie bei keinem anderen Thema, so viel Unwägbarkeiten sind und Jens Spahn am ehesten derjenige ist, der angreifbar ist in dem Bereich. Das heißt, ich glaube, diese Runde lässt er vorüberziehen.
Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nach dem zweiten Wahlgang, das wird eine Stichwahl, der zweite Wahlgang wird eine Stichwahl aus dem ersten Wahlgang sein. Ich kann mir, und das liegt, glaube ich, nicht nur an meiner Fantasielosigkeit, nicht vorstellen, dass da ein weiterer Kandidat auftreten sollte. Denn überlegen Sie mal, mit welchem Legitimationsproblem diese Person antreten müsste. Da würden alle drei anderen sagen, wir haben hier 11 Monate lang zwischen Baum und Borke gehangen und diese Kampagne durchgeführt. Und dann springt jetzt jemand nach dem ersten oder noch schlimmer nach dem zweiten Wahlgang aus der Kiste und dann schauen Sie allein in die USA, welche Turbulenzen es erzeugt, wenn ein Wahlergebnis nicht akzeptiert wird. Ich glaube, es wird einen ganz hohen Sozialdruck auf alle Seiten geben, das Ergebnis des zweiten Wahlgangs zu bestätigen. Und selbst wenn das knapp werden sollte, bloß nicht noch das Wahlergebnis in Frage zu stellen, denn da hat jeder sofort die Entwicklungen und die Bilder aus den USA vor Augen.
Jetzt kursiert aber nicht, es ist die CDU. Ich glaube nicht, dass die Delegierten anfangen würden, das Konrad-Adenauer-Haus zu stürmen. Da möchte ich doch sagen,
dafür ist die CDU dann doch zu so
anständig.
Genau.
Frau Gauss, Sie haben den Namen Jens Spahn ins Spiel gebracht. Es kursieren aber auch noch andere Namen. Zumindest waren das in den letzten Wochen Brinkhaus, Klöckner. Dass da so eine gewisse Angstlust herrscht, da könnte ja noch ein vierter Kandidat wie Kai aus der Kiste
springen.
Aber das
wird doch vor allem von den Medien befördert. Ja. Das ist doch nicht wirklich realistisch.
Dennoch wirft das nicht ein schlechtes Licht auf dieses Trio, das da morgen antritt, dass da im Grunde keiner in der Lage ist, in der Partei eine richtige Euphorie auszulösen?
Gott, ich finde das viel verlangt, dass in diesen Tagen, in diesen Zeiten, wo insgesamt alle Leute reizbar und schlecht gelaunt sind und wo die Probleme in der Tat riesig sind und man ja nicht das Gefühl hat, dass die Bundesregierung ganz genau weiß, wo es denn nun hingehen soll, dass ausgerechnet jetzt ein zu wählender Vorsitzender Euphorie auslösen soll. Das finde ich wirklich viel verlangt. Also ich denke schon, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich glaube nicht, dass Norbert Röttgen eine Chance hat. Ich konzentriere mich also mal auf Armin Laschet und Friedrich Merz. Ich glaube, die beiden stehen schon für sehr unterschiedliche Konzepte und Zukunftsvorstellungen innerhalb der CDU. Es war ja interessant, wie eben gesagt wurde, naja, Merz könne der Partei wieder Profil verleihen. Das bedeutet im Umkehrschluss, sie sei im Moment eben profillos. Und klar ist, Laschet steht für einen Kurs, der in der Tradition von Angela Merkel stehen würde. Friedrich Merz tut das nun wirklich eindeutig nicht. Sein schlechtes Verhältnis zu Angela Merkel ist bekannt und auch inhaltlich trennt die beiden eben sehr viel. Das heißt, es gibt eine echte Alternative für die Delegierten. Das finde ich schon eine ganze Menge.
Frau Mitt, ich möchte trotzdem die Frage nochmal aufgreifen. Die Tatsache, dass das Rennen bis zum Schluss offen ist, ist das, wie Frau Gauss gerade gesagt hat, den Umständen geschuldet? In der Pandemie lässt sich eben schlecht Euphorie erzeugen. Ist das ein Beleg für die Schwäche der Kandidaten oder für die Orientierungslosigkeit der Partei?
Ehrlich gesagt, ich würde das keins der Alternativen mir zu eigen machen, weil mir die tatsächlich auch zu negativ sind. Ja, das sind jetzt keine Leute, die zu Begeisterungsstürmen, das sind keine junge Obamas. Aber ehrlich gesagt, ich bin auch immer ein bisschen skeptisch, ob ein Politiker wirklich euphorisieren muss. Ein Politiker muss Probleme erkennen, muss zu Problemlösungen Alternativen abwägen, muss Kompromisse schließen. Das ist alles nichts, wo man jetzt wirklich vor Begeisterung, vor allem nicht in diesen Corona-Zeiten, vor Begeisterung laut ruft. Und meistens sind diese Personen, die Euphorie hervorrufen, dann auch relativ schnell ist die Enttäuschung dann auch sehr groß. Deshalb auch frühere Kandidaten sind doch überwiegend, auch Angela Merkel hat nun niemand jetzt wirklich schlaflose Nächte vor Begeisterung gekostet und hat ihr Amt insgesamt, gewisse Ausnahmen gibt es meines Erachtens, insgesamt doch ausgesprochen gut bewältigt. Also ich bin der Auffassung, da ist jeder davon geeignet von denen, man ist mit dem einen, vielleicht ist der eine begeisterter als der andere, aber allein der Umstand, dass es ja doch unterschiedliche Meinungen gibt, zeigt eben einfach, dass es innerhalb des gesamten Landes unterschiedliche Einschätzungen gibt. Will man weiter so machen, sagt man nein, da muss eine große Änderung kommen und vermutlich wird es der Mittelweg sein.
Und man muss doch auch gerecht sein. Also ich kann mir, da fehlt mir jetzt die Fantasie. Unterstellt, Julia Klöckner würde plötzlich als Kaninchen aus dem Hut gezaubert oder Herr Brinkhaus, dass da jetzt die Massen vor Begeisterungsstürmen alle dahin sinken würden. Ja, da fehlt mir auch die Fantasie.
Herr Röder, der Kollege Bernd Ulrich von der Zeit, der hat die Krise der Christdemokraten vor kurzem so beschrieben, jahrzehntelang gab es für die CDU feste Leitplanken, die standen außer Frage. Westbindung, NATO, europäische Einigung, die Autoindustrie, eine heile Welt, in der sich die Partei selbstzufrieden eingerichtet hat. Jetzt aber, wo dieser Rahmen immer stärker zerfällt, wo eine Krise die nächste jagt, müsste die CDU über ihren Schatten springen, den Anspruch haben, vorwegzugehen, visionär zu sein, zu gestalten. Die Frage ist, welcher der drei Kandidaten könnte das am ehesten leisten?
Das ist natürlich jetzt auch schon wieder viel gesagt von Herrn Ulrich und mit der Autoindustrie auch mit so einem leicht degutanten Unterton. Tatsächlich würde ich auch sagen, die CDU hat ein historisches Problem. Als sie das erste Mal in den 70er Jahren in der Opposition war, hat sie sich programmatisch und ideologisch rekreiert. Das hat Wolfgang Schäuble nach dem Regierungsverlust von 1998 auch begonnen. Und dann ist die Parteispendenaffäre dazwischen gefahren. In dieser Situation ist Angela Merkel zur Parteivorsitzenden geworden. Und die hatte natürlich ohne Hausmacht in der Partei zunächst einmal ganz andere Probleme, als einen ergebnisoffenen programmatischen Besinnungswettbewerb zu starten. Das heißt aber, dass die CDU diese programmatische Neuaufstellung nach 1998 nicht vollzogen hat und so dann in die Regierung 2005 zurückgekommen ist und das auch noch in großen Koalitionen. Insofern, und So gesehen hat Herr Ulrich dann auch wieder recht, ist immer schon die Frage, wofür steht die CDU eigentlich noch? Wofür würde sie eigentlich auch wirklich kämpfen? Die CDU hat in den letzten Jahren sich in gesellschaftspolitischen Kontroversen so eine Formulierung angewöhnt, man müsse das Thema eben abräumen. Und man kann sagen, wer immer nur abräumt, was andere auftischen, wird zum Tellerwäscher des Zeitgeistes. Und das ist das Problem der CDU. Insofern glaube ich schon, ich habe das ja eingangs gesagt, dass im Sinne von Demokratie als Ideenwettbewerb die CDU tatsächlich die Frage wieder neu beantworten muss. Was heißt eigentlich Christdemokratie für die 20er Jahre, für die Probleme, die vor uns liegen? Und das nicht nur im Sinne von pragmatischem Krisenmanagement, so wichtig das ist, sondern auch im Sinne einer Vorstellung, wohin soll Deutschland, wohin soll Europa in den nächsten 10 Jahren eigentlich gehen. Wenn die Partei eher in Richtung Grün gehen soll, dann ist Norbert Röttgen dafür ein strategischer Kopf. Wenn die Partei doch eher das pragmatische Management weitermachen will, dann ist Armin Laschet der richtige Kopf, weil er sagt, ich will keine Theorien, ich will einfach nur machen. Wenn die CDU christdemokratische Grundsatzvorstellungen wiederbeleben und neu buchstabieren will, in einem liberal-konservativen Sinne, das heißt in einer Partei, die nicht primär sich an den Grünen orientiert, sondern schon primär, so wie das Michael Kretschmer heute gesagt hat, die FDP als Wunschpartner hätte, in diesem Sinne, im klassischen Sinne, also bürgerliche Politik machen wollte. Wenn sie das neu inhaltlich und programmatisch bestimmen will, dann ist dafür Friedrich Merz der geeignete Kandidat.
Mhm. Darf ich widersprechen?
Und genau darüber gibt es eben höchst unterschiedliche Auffassungen. Also es gibt in den ganzen Landesverbänden, also sogar innerhalb der Landesverbände, aber es gibt natürlich zwischen der Ost-CDU und der nordrhein-westfälischen CDU, da gibt es da doch eine relativ große Bandbreite an Einschätzungen. Nicht ganz Baden-Württemberg-Landesverband hat dieselbe Einschätzung. Also genau diese Frage, die Herr Rötter angesprochen wird, dieses Profil der CDU, eher das Konservative, eher das liberale Element oder eher das soziale vom Christdemokratischen noch dazukommend, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Einschätzungen. Und die Kunst wird ja dann darin bestehen, und das war doch eigentlich immer die Kunst, die beiden Unionsparteien, vor allem aber die CDU beherrscht, die heißen ja nicht umsonst Union, dass man im Grunde dann ja doch wieder alles aufnimmt. Also wenn Merz den Fehler machen würde, eben nur das Konservative zu betonen, das wäre sicherlich auch nicht der richtige Weg.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Also ich sehe das auch wirklich anders als ihr, Herr Professor Rötter. Ich denke erstens, dass alle drei Kandidaten im Zweifel sowohl willens wie fähig wären, mit den Grünen zu eine Koalition
einzugehen. Würde ich auch nicht widersprechen, ja.
Und die FDP, wenn die am Schluss bei 6 oder 7% landet und die Grünen bei 18, dann könnte es ja auch so sein, dass die Union sagt, lieber eine stabile Mehrheit, wo wir uns nicht die ganze Zeit durchhangeln müssen. Selbst Herr Merz das sagen könnte. Und ich bin auch nicht so sicher, vielleicht bedauere ich das sogar, aber ich bin nicht so sicher, dass im Moment die Sehnsucht in der Bevölkerung nach Visionen und klaren Zukunftsperspektiven so groß ist. Also man muss doch sehen, die programmatischen Unterschiede zwischen den Sozialdemokraten, den Grünen und der Union sind bei weitem nicht mehr so stark, wie Sie haben vorhin die 70er Jahre angesprochen, die 70er und die 80er und zum Teil auch noch die 90er Jahre. Davon hat bisher die Union profitiert. Die SPD kriegt kein Bein auf die Erde, was ich sehr ungerecht finde, weil die eigentlich ja innerhalb der Koalition eine durchaus bedeutende Rolle spielen. Aber es wird nicht honoriert seitens der Wählerinnen und Wähler. Und das heißt, eigentlich hat die Union im Moment wenig Anlass zu Grundsatzdiskussionen, die unter Umständen das Bild der Einmütigkeit, das sie ja durchaus versuchen zu erzeugen, etwas trüben könnte.
Darf ich aber vielleicht dazu noch eines sagen? Also ich stimme Ihnen beiden zu. Es ist ja evident, dass eine schwarz-grüne Koalition nach der Bundestagswahl, egal wer Kanzlerkandidat der Union sein wird, eine hohe Wahrscheinlichkeit hat. Aber die Frage ist ja, wie geht man in eine solche Koalition herein? Geht man von Seiten der Union mit einer Position herein, die sich von vornherein stark den Grünen angenähert hat, so wie das Norbert Röttgen in letzter Zeit signalisiert hat? Oder geht man mit einer selbstbewusst eigenen Positionierung in diese Koalition herein? Ich sag mal so, wie das Sebastian Kurz in Österreich praktiziert. Das ist insofern schon eine Grundsatzfrage in der Frage, wie man mit den Grünen umgeht. Wenn Sie, Frau Gauß, sagten, Sie sehen gar nicht so das Bedürfnis in der Gesellschaft nach Visionen, dann ist das wahrscheinlich richtig. Aber ich würde dennoch gerne von politischen Notwendigkeiten sprechen. Und ich glaube, Europa braucht eine Strategie. Wir werden nach dieser Pandemie, in der im Moment unfassbare Summen bewegt werden, von denen noch niemand weiß, wie die hinterher bezahlt oder gedeckt werden können. Wir werden eine neue Diskussion über das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat brauchen. Wir werden eine Grundsatzdiskussion führen müssen über die Frage, wie machen wir eigentlich eine nachhaltige Klimapolitik? Und auch in dieser Frage, wie in den anderen Fragen, würde ich mir einfach politische Alternativen wünschen, in denen zunächst einmal erkennbare Positionen bezogen werden. Und dann ist natürlich völlig richtig, dann muss man in den politischen Kompromiss gehen. Aber ich finde den Kompromiss immer dann gut, wenn man vorher Positionen bezogen hat.
Einer, der Positionen bezieht, ist eben Friedrich Merz. Zum einen sagt er von sich selbst, er will den konservativen Markenkern der CDU retten, verspricht CDU pur. Auf der anderen Seite inszeniert er sich selbst als Kandidat für Aufbruch und Erneuerung. Frau Gauß, geht das für Sie zusammen?
Ja, klar geht das zusammen, wenn man die Grundposition von Friedrich Merz teilt. Also ich glaube, es gibt in der Tat starke Kräfte in der Union, die sich auch eine Rückkehr zu einem stärker prononcierten Konservatismus wünschen. Und es gibt ganz sicher bei den politischen Mitbewerbern dieses Bedürfnis. Also ich denke, die SPD wäre entzückt, wenn Friedrich Merz morgen zum Parteivorsitzenden gewählt würde, weil es in der Tat den Sozialdemokraten einen Wahlkampf erleichtern würde. Ich meine, Friedrich Merz hat ein kantiges Auftreten, das durchaus auch attraktiv wirken kann für Leute, denen Merkel zu sehr in der Mitte war, die gesagt hat, naja, eigentlich ist sie doch nur zufällig in der Union gelandet, eigentlich könnte sie auch Sozialdemokratin sein. Dazu ist er der Gegenentwurf. Auf der anderen Seite war er eben sehr, sehr lange nicht mehr in politischen Ämtern tätig und hat auch überhaupt noch nie, er war nie Ministerpräsident, er hat nie wirklich in der Exekutive bestimmend an bestimmender Stelle gesessen. Und ich glaube, das ist schon ein Handicap gegenüber Armin Laschet, das schwer wiegt.
Frau Münch, das Versprechen mit dem Merz-Antritt ist ja auch, mit mir kommt wieder Leben in die Bude. Also Schluss mit der Strategie der asymmetrischen Demobilisierung, die nicht nur den Gegner, sondern auch die eigene Partei, ja den ganzen politischen Diskurs einschläfert. Ist das in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir leben, der richtige Ansatz? Zieht das noch, auch bei den Delegierten auf dem Parteitag?
Also das zieht natürlich gegenüber den Medien, das macht sich zunächst auch mal gegenüber einer politikverdrossenen Wählerschaft, macht sich dieser Anspruch gar nicht schlecht. So nach dem Motto, ihr kriegt das, was ihr eigentlich doch immer fordert, mehr Unterscheidbarkeit. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass ein großer Teil der Wählerschaft eben diese Unterscheidbarkeit eher auf dem Papier sucht, aber im Grunde dann doch wieder auch dieses Integrierende ganz stark nachfragt. Und das ist nun etwas weniger meines Erachtens die Kunst, die Friedrich Merz beherrscht. Und wenn wir zurückblicken, wie die CDU und die CSU mit dem Polarisierenden, wie erfolgreich das war, ich blicke jetzt vor allem auf die CSU, ich sitze ja gerade in Bayern und da hat man doch die Lektion gelernt. Also die CSU, Markus Söder, ist ja jetzt nicht auf einmal deshalb wieder liberaler in seiner Position oder in der Position der CSU insgesamt, weil man jetzt eine große Kehrtwende in Sachen Migrationspolitik gemacht hat, sondern weil man bei der Landtagswahl im Jahr 2018 in Bayern eine bittere Lektion die CSU hat lernen müssen, dass es nämlich nicht klug ist, zu versuchen, Wählerschaft die die zur AfD gegangen ist, mit AfD-Parolen zurückzugewinnen. Und meines Erachtens ist es eine Lektion, die hat die CSU gelernt. Und das wäre früher oder später wahrscheinlich dann eine Lektion, die die CDU lernen müsste. Meines Erachtens sollte man das nicht machen, weil wie sonst will Friedrich Merz, ist ja mit dem Versprechen schon ganz früh eingetreten bei seiner Kandidatur, er würde für die CDU die AfD-Wählerschaft zum Teil wieder zurückholen. Und da fragt man sich ja, wie soll das gelingen, außer mit demselben rhetorischen, ja, und auch politischen Inhalten, die relativ nah an der AfD sind. Aus CSU-Sicht hat man die Lektion, wie gesagt, gelernt und würde ihm davon abraten. Das ist vielleicht auch mit ein Grund, einer von verschiedenen Gründen, warum die CSU gar nicht so begeistert von einem Kandidaten Merz ist oder von einem.
Aber ich sehe das wirklich anders. Mhm. Ich glaube, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich in dieser Sendung Friedrich Merz beispringen würde oder ihn
schützen würde. Schön, das ist doch auch mal was.
Ja, ist wirklich erstaunlich. Nur, gerade weil er, salopp gesagt, ein so konservativer oder gar reaktionärer Knochen ist, ich halte ihn für völlig unverdächtig, was nicht für alle CDU-Granden gilt, wahrlich nicht, aber ich halte ihn für völlig unverdächtig, mit Rechtsextremisten augenzwinkernd irgendwie
zu paktieren. Um Gottes Willen, das habe ich auch in keiner Wort gemeint, Frau Gauss.
Okay, dann habe ich Sie falsch verstanden.
Nein,
also ich glaube, aber man hat doch kurz zu Ende zu sagen.
Nein, also da bin ich missverstanden worden.
Okay, aber Sie haben gesagt, wie soll er das denn machen, wenn er sich nicht angleicht oder annähert an AfD-Parolen? Friedrich Merz steht ja auch.
Also das hat ja die CSU versucht zu praktizieren.
Richtig, aber ich glaube, dass Friedrich Merz...
Und Seehofer ist doch auch kein AfD-Nah.
Sie haben völlig recht.
Und man hat es versucht.
Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Die CSU hat es versucht. Und bei Seehofer zum Beispiel, weil wir davon sprechen, da habe ich zum Teil dieses Augenzwinkern gegenüber rechts gesehen. Friedrich Merz steht so sehr... Mir ist das zu retrospektiv, zu heile Welt. Aber Friedrich Merz steht so sehr für saturiertes, gutes, gehobenes Bürgertum. Dem sind Leute von der AfD auch suspekt, weil die diesen ganzen Wertekanon so in gar keiner Weise erfüllen.
Ich würde auch gerne dazu sagen... Und er hat
nicht mit der AfD zusammengebracht.
Ich habe versucht,
die Wählerschaft anzusprechen.
Ja, aber die Frage war schon, übernimmt man AfD-Parolen oder nicht? Und ich halte das tatsächlich auch für zu knapp und zu eng argumentiert. Friedrich Merz hat, das finde ich, zeigt das Ganze in einer Nussschale. Am Aschermittwoch 2020, nachdem er seine Kandidatur bekannt gegeben hatte, eine Rede in Gera, jedenfalls in den neuen Ländern, gehalten. Und ich habe mir diese Aschermittwochsreden von Armin Laschet im Sauerland und von Merz in den neuen Ländern angeschaut. Und Merz hatte da ein Publikum, das von ihm gerne AfD-nahe Parolen gehört hätte. Und das war einige Tage nach dem Anschlag von Hanau. Und Merz hat seinem Publikum ganz, ganz, ganz deutlich die Grenze gezogen, dass kein Fußbreit an Verständnis jenseits dieser Linie von ihm zu erwarten sei. Und das Interessante war, und insofern finde ich, das ist sehr wohl die Art und Weise, wie man politisch auftreten kann, ganz klare Kante zeigen und sagen, Freunde, bis hierher und nicht weiter. Also eine klare Position.
Kante gegenüber wem, Herr Reuter? Also einerseits ja Kante gegenüber der AfD. Aber natürlich, wie gewinnt er die AfD-Anhänger dann zurück? Das müssen Sie mir noch erklären.
Ja, und zwar durch eine Position, die sich von der radikalen AfD, dem Höcke-Flügel und ganz eindeutig abgrenzt, die der AfD nicht nach dem Mund redet, die aber die Themen der AfD durchaus aufnimmt, ohne noch einmal ihr nach dem Mund zu reden, und die eine eigene Position selbstbewusst vertritt. Hm. Ich fand das interessant, Merz in Gera zu erleben, weil er sich mit dieser Position, und Sie merkten, wie das da, als es um Hanau ging, es gab eine Delle in der Resonanz des Publikums und wie er sich aber den Respekt dieses Publikums da verschafft hat. Und ich glaube schon, dass das die richtige Haltung ist für die CDU. Denn das Problem ist ja, wir reden von einer strategischen Regierungsfähigkeit der CDU in den letzten Jahren, die darauf beruht, dass 10 oder sogar mehr Prozent der Wählerschaft durch die AfD gebunden und aus dem koalitionsfähigen Spektrum ausgeschlossen ausgeschlossen werden. Demokratietheoretisch ist das aber ein Problem. Und insofern würde ich sagen, halte ich das schon für den richtigen Ansatz, die zurückgewinnbaren Teile der AfD anzusprechen. Noch einmal, ohne ihnen nach dem Mund zu reden.
Und trotzdem sagen viele Demoskopen und Parteienforscher, Wahlen gewinnt man in der Mitte und nicht mit dem Versuch der AfD am rechten Rand, die Wähler abzujagen. Einer, der die Mitte anspricht, Frau Gauss, das ist Armin Laschet. Womit kann der punkten, außer dass er im Unterschied zu seinen Konkurrenten langjährige Regierungserfahrung hat und schon mal eine wichtige Wahl gewonnen hat?
Na, das ist ja erstens mal nicht so wenig. Eben, wie Sie mit Recht sagen, im Unterschied zu seinen Konkurrenten. Und außerdem, mir fällt es schwer, wirklich genau einzuschätzen, wie verbreitet die Haltung unter den Delegierten ist, zu sagen, ach, die Angela Merkel hat das doch alles in allem ganz großartig gemacht und wie schade, dass sie jetzt geht, dann wollen wir doch in der Tradition ihrer Politik gerne weitermachen. Also die Wahl von Kramp-Karrenbauer seinerzeit war ja schon, mal unabhängig davon, dass sie in der Tat die beste Rede ihres Lebens gehalten hat und Friedrich Merz eine der schlechteren seines Lebens, aber das Signal war ja schon eher ein weiter auf dem Kurs, den Angela Merkel eingeschlagen hat, zu bleiben. Ich bin wirklich ganz unsicher, wie die Stimmung da morgen auf diesem virtuellen Parteitag sein wird. Nur das alleine, einfach die Nähe zur Politik der Mitte, zur Fortsetzung der Politik der Bundeskanzlerin, ist ein Pfund, mit dem Armin Laschet wuchern kann.
Ein Pfund, mit dem er auch wuchern wollte, das war Jens Spahn, nämlich das Signal an den konservativen Flügel, wir binden euch mit ein. Zuletzt konnte man das sich jetzt oft nicht so sicher sein. Wer ist denn eigentlich das Alpha-Tier in diesem Bündnis? Der Gesundheitsminister, der in der Pandemie ein gefragter Mann ist oder der in mit seiner Corona-Politik eher auf einem wechselhaften Kurs unterwegs ist? Frau Münch, aus Sicht von Laschet, wird diese Entscheidung für Spahn zum Bumerang?
Das würde ich so nicht sehen. Also ich meine, natürlich hat sich Spahn auch entwickelt. Spahn wirkt inzwischen gar nicht mehr so konservativ, auch gar nicht mehr so liberal, auch so zum Teil durchaus auch gegenüber Staatstätigkeit ein bisschen skeptisch. Inzwischen scheint er ja nun wirklich die aktive Rolle des Staates auch sehr gerne mitzubetreiben. Also er ist jetzt nicht unbedingt mehr das Gegenmodell. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, natürlich kann er profitieren, Laschet auch durchaus meines Erachtens von diesem Ansehen von Spahn. Und eventuell spielt ja doch eine gewisse Rolle, dass es doch einen Teil der Delegierten gibt, die sagen, also Laschet wäre ein wunderbarer CDU-Vorsitzender, aber vielleicht doch dann kein ganz so wunderbarer Bundeskanzler. Und die denken vielleicht, die da gewisse Zweifel an Laschet haben, denken sich, naja, vielleicht dann doch Spahn noch als Kanzlerkandidat. Ich würde das nach wie vor nicht ausschließen, falls Laschet tatsächlich gewählt werden sollte, dass diese Diskussion neu hochkommt. Und so denkt vielleicht auch der eine oder die andere Delegierte.
Herr Röder, viele prominente CDUler unterstützen Armin Laschet, von Kurt Biedenkopf über Bernhard Vogel oder Volker Bouffier bis hin zu Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn auch nicht ganz so deutlich. Man hat da sofort, Frau Gauss hat am Anfang der Sendung schon darauf hingewiesen, die Attacke von Friedrich Merz im Hinterkopf, das Partei-Establishment wolle ihn, Friedrich Merz, verhindern. Um mal in diesem Jargon zu bleiben, ist Laschet der Kandidat des Establishments?
Ich finde, dass das alles furchtbar hochgejatzt worden ist mit diesem Begriff Establishment, wenn Sie für Establishment-Funktionäre oder Parteiführer sagen und das alles ein bisschen abrüsten, kommen wir an einem Befund aus, der richtig ist, dass die führenden Vertreter der CDU überwiegend für Armin Laschet sind und dass die Friedrich Merz gerne nicht als Parteivorsitzenden hätten. Das ist ja absolut evident. Also insofern, glaube ich, ist das etwas, was gar nicht strittig ist. Die Frage war ja damals Ende Oktober nochmal eine andere. Wie war das mit der Verschiebung des Parteitags? Und da hat ja übrigens Frau Gauss vorhin auch gesagt, da hat sich Merz mit einer politischen Auftretensweise, die sicher kein kommunikatives Glanzstück war, in der Sache ja letztendlich durchgesetzt. Ich würde aber ganz gerne noch einmal kurz auf Laschet und Spahn zurückkommen. Das war ein kluger Schachzug von Armin Laschet, Jens Spahn damit in sein Team zu nehmen. Nur das war natürlich ursprünglich auf einer ganz anderen Zeitachse geplant. Niemand hat ja damals gedacht, dass das Ganze jetzt 11 Monate gehen würde. Und Jens Spahn ist nach meinem Dafürhalten ein sehr kraftvoller Politiker, ist ein echtes Alpha-Tier. Der hat, ich würde mal sagen, Killerinstinkt, wie es in der CDU vorher Adenauer, Kohl und Merkel gehabt haben. Und Laschet wird die Erfahrung gemacht haben, dass man sich Spahn nicht als Gegner wünscht, aber als Verbündeter. Vielleicht auch nicht.
Mhm. Frau Gauss, kommen wir nochmal zum dritten in diesem Trio. Wenn Merz für Retro steht und Laschet für weiter so, wofür steht dann Norbert Röttgen?
Ja, ich weiß nicht, ob ich da die Richtige bin, gefragt zu werden, denn ich sagte ja, ich räume im besten Fall Außenseiterchancen ein. Was übrigens, auch das mal in Klammern gesagt, was die Entscheidung nach dem Parteivorsitz zu greifen nicht falsch machen muss. Also, als Jens Spahn so schlecht abgeschnitten hat, schlecht in Anführungszeichen, gegenüber Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz damals vor 2 Jahren, haben ja im Vorfeld des Parteitages viele gesagt, warum zieht er nicht die Kandidatur zurück, er hat doch keine Chance. Und hinterher hat sich herausgestellt, er hat dadurch trotz allem an Statur gewonnen und er war plötzlich sichtbar. Ich glaube, dass es Norbert Röttgen durch die Kandidatur alleine gelungen ist, in stärkerem Maße, als ihm das in den letzten Jahren gelungen war, sichtbar zu sein. Ganz sicher hat ihm auch, zynisch formuliert, die Krise in den USA geholfen. Das heißt, da konnte er, der ja nun völlig fraglos ein Außenpolitiker von geblüht ist, da konnte er auch wirklich nochmal öffentlich sichtbar werden. Da war er gefragt als Gesprächspartner. Das heißt, selbst wenn er den Vorsitz, wovon ich ausgehe, nicht bekommt, glaube ich, dass es ihm eventuell nützlich sein könnte für die nächsten Jahre, es versucht zu haben.
Ich finde ja, dass Röttgen eine ganz, ganz außergewöhnliche Performance hingelegt hat. Ich meine, wenn jemand gedemütigt worden ist in den letzten Jahren oder sagen wir eine Demütigung erlebt hat, ich will da jetzt gar keine Schuld zuschreiben, dann ist es Norbert Röttgen gewesen, der
Friedrich Merz auch.
Ja, aber der so tief gefallen ist, dass der einzige Minister, den Angela Merkel jemals entlassen hat. Er hat Nehmerqualitäten, er hat Steherqualitäten bewiesen und ich finde, er hat ein ganz eigenes politisches Profil. Er ist außenpolitisch ein ausgesprochener Transatlantiker mit einer ganz klaren, sehr konfrontativen Politik, sowohl gegenüber Russland, wenn Sie an Nord Stream 2 denken, als auch gegenüber China. Derjenige, der hier im Grunde aber als der klassische Transatlantiker auftritt, tritt gesellschaftspolitisch doch, ich sage das noch einmal, sehr grün auf, wenn Sie denken, wie sehr er sich für frauenpolitische Parität eingesetzt hat oder auch an seine Klimapolitik denken.
Aber jetzt hat er gerade Abschiebungen auch nach Syrien für möglich erklärt. Also er versucht schon irgendwie nach allen Seiten ein bisschen sich zu öffnen.
Er hat ja selber gesagt, er will keinem Lager angehören. Das ist ja im Grunde die Programmatik von Röttgen, den Unentschiedenen eine Heimat zu bieten, den Frauen der unter den Delegierten und den von ihren Frauen zu Hause Beeinflussten unter den Delegierten so eine Heimat zu geben und eine Adresse zu geben und auch natürlich den Jüngeren. Also man sollte nun nicht glauben, dass alle, die ein bisschen, die vielleicht unter 40 sind, jetzt automatisch für Merz stimmen, nur weil die Junge Union sich für ihn ausgesprochen hat, deren Vorsitzender.
Wir haben noch 1,5 Minuten in diesem Forum und ich möchte zum Schluss gerne noch auf die ominöse K-Frage zu sprechen kommen. Eine Umfrage im Auftrag des ZDF hat heute ergeben, dass die Mehrheit der Deutschen keinem der 3 Kandidaten die Kanzlerschaft zutraut. Frau Gauss, sehen Sie das auch so? Hat keiner das Format?
Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass die Zeit reichen wird bis zur Wahl, um für den dann gewählten CDU-Vorsitzenden sich zu profilieren. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass sich Markus Söder von der CSU einen Gefallen täte oder seiner Partei einen Gefallen täte, wenn er tatsächlich seinen Hut in den Ring werfen würde.
Frau Münch, läuft alles auf Markus Söder hinaus?
Nein, Markus Söder wird es nicht von sich aus wollen und seine Partei wird ihn auch nicht dazu ermutigen. Und es ist für die CSU auch keine Strategie. Also wenn noch jemand daherkommt, dann vielleicht Jens Spahn. Auch da bin ich skeptisch. Ich gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Parteivorsitzende, der Neugewählte, auch Kanzlerkandidat wird, relativ groß ist.
Herr Reuter, Sie haben das Schlusswort. Bringt dieser Parteitag in der K-Frage die Vorentscheidung?
Es wird, wann auch immer, morgen eine ganz entscheidende Sekunde geben, in der einer der 3 Kandidaten zum gewählten Vorsitzenden werden wird. Und das wird sofort das ganze Spiel verändern. Diese Person hat dann die Legitimität, zum Vorsitzenden gewählt worden zu sein. Und wir haben ja heute schon die Appelle gehört, dass die Partei sich hinter dieser Person dann auch versammeln müsse. Und es wird eine Frage der Autonomie und der Souveränität der CDU gegenüber der CSU sein, ob sie den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur erhebt oder ob sie einen Vorsitzenden mit der Maßgabe wählen würde, der CSU die Kanzlerkandidatur zu servieren.
Laschet, Röttgen, Merz, die CDU vor dem Machtwechsel, das war heute unser Thema im SWR 12 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Historiker Andreas Röder, der Journalistin Bettina Gauss und bei Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.